Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Wer heute durch Deutschland reist, hört überwiegend Hochdeutsch. Vor ungefähr 170 Jahren war das anders. Da war so eine Reise eine kommunikative Herausforderung. Eine Reise durch ein Land vielfältiger Dialekte, Regiolekte und Regionalsprachen. Der deutsche Sprachraum von damals bis heute, das ist das Forschungsfeld von Professor Alfred Lameli, Direktor des Forschungszentrums Deutscher Sprachatlas an der Universität Marburg. Mit ihm habe ich gesprochen über seine wissenschaftliche Arbeit heute und über die Anfänge der deutschen Sprachatlanten.
Man kann sagen, ab dem 19. Jahrhundert, da kommt dann so ein ernsthaftes Bestreben auf, die Dialekte zu dokumentieren. Ja, und sie auch zur Verfügung zu stellen der Öffentlichkeit. Also wir haben dann Anfang des 19. Jahrhunderts um 1820 herum zum Beispiel schon erste empirische Erhebungen, dass einzelne Texte, Textteile in verschiedene Regionen des deutschsprachigen Raums gesendet werden und man dann versucht, eben diese Texte oder Textteile in den jeweiligen Ortsdialekt zu übertragen. Und damit hat man dann schon eine Vergleichbarkeit in den Regionen. Das sind so die Anfänge aus der Sicht der modernen Sprachwissenschaft, nennen wir es mal so.
Und damit auch die Anfänge des deutschen Sprachatlases, an dem Sie in Marburg arbeiten. Das von Ihnen eben angesprochene Verschicken von Texten in verschiedene Regionen Deutschlands führte dann im Laufe der Zeit, als das technisch möglich wurde, auch zu Audioaufnahmen, die unterschiedliche dialektale Sprechweisen hörbar machen. Es gibt die Möglichkeit, als Interessierte oder natürlich auch als Wissenschaftler hineinzuhorchen in diese Aufnahmen, denn der Sprachatlas ist im Internet abrufbar. Ich habe das mal gemacht und habe zwei Gegenden ausgewählt, in denen sich dieselben Sätze im Dialekt ganz anders anhören. Hier ist der erste Satz, auf Hochdeutsch zunächst. Im Winter fliegen die trockenen Blätter in der Luft herum. Und so hört es sich an in Linz am Rhein.
Im Winter fliegen die trockenen Blätter durch die Luft herum.
Und so hört es sich in der Schneeeifel an.
Im Winter fliegen die trockenen Blätter in der Luft herum.
Und damit man es noch besser vergleichen kann, noch ein Satz. Leg Kohlen in den Ofen, damit die Milch anfängt zu kochen. Von einem Linzer Sprecher.
Tun Kohlen in die Hand, dass die Milch bald anfängt zu kochen.
Und so noch einmal ein Sprecher in der Schneeeifel.
Leg Kohlen in den Ofen, dass die Milch anfängt zu kochen.
Herr Lameli, die beiden Orte liegen geografisch nicht allzu weit auseinander, nur 120 Kilometer. Aber die Unterschiede sind enorm. Vor allem beim Eifler ist ja fast gar nichts zu verstehen.
Also die Gegend, die Sie sich jetzt hier ausgesucht haben, da sind wir im Moselfränkischen. Und da muss man sagen, das ist nochmal eine Situation, wie wir sie vielleicht in sehr früher Zeit sehr vorherrschend hatten. Also das heißt, wir haben eine geringe Urbanität hier beispielsweise. Und eine etwas ländliche Struktur. Und das sorgt natürlich dafür, dass Dialekte ja fest bleiben können, stabil bleiben können über die Zeit hinweg. Jetzt muss man natürlich sehen, Sprachgemeinschaften sind natürlich auch Sozialgemeinschaften. Und die funktionieren in der Regel eben so, dass man sich nach innen versucht zu festigen, dass man sich nach außen versucht abzugrenzen. Und das haben Sie in kleinen Gruppen so, da können Sie junge Sprecherinnen und Sprecher mit Älteren beispielsweise vergleichen, wenn sie feststellen, dass da zwischen den Generationen unterschiedlichen Sprachgebrauch gibt. Das finden sie aber halt eben auch in der räumlichen Dimension. Und in der Geschichte haben wir die Situation, dass wir beispielsweise über die unterschiedlichen Territorien unterschiedliche konfessionelle Verteilungen haben. Konfessionelle Unterschiede sind oft auch Heiratsbarrieren. Und so sind dann, mindestens mal im deutschsprachigen Raum, die Dialekte relativ stabil geblieben.
Woran machen Sie fest, dass diese Identität Räume recht stabil geblieben sind?
Also wir kennen wahrscheinlich alle Beispiele, wo dann wie beispielsweise zwischen den Badenern und den Schwaben die eine Bevölkerungsgruppe über die andere spottet und umgekehrt. Das sind ja, wie gesagt, Traditionen, tradierte Muster, die schon sehr alt sind und die eben auch dafür sorgen, dass dann in Deutschland wir eine sehr kleinräumige Parzellierung der Dialektlandschaft haben. Wahrscheinlich in der Weise, wie es sie so in Europa nicht oder nur sehr selten gibt.
Jetzt sind Sie wissenschaftlich unterwegs, schauen sich die Sprachräume, die Unterschiede an. Für wen sind diese Ergebnisse wichtig? Wer ist also Ihre Zielgruppe?
Naja, zunächst mal ist unsere Zielgruppe die Bevölkerung selbst. Also wir werden aus Steuermitteln finanziert und insofern ist unser Auftrag natürlich auch, die Menschen darüber zu informieren, wie die sprachliche Variation in Deutschland aussieht. Das heißt, da haben wir so einen Dokumentationsauftrag, könnte man sagen. Auf der anderen Seite sind die Dialekte und regionalen Varietäten aus wissenschaftlicher Perspektive interessant. Wir lernen aus den Dialekten zunächst einmal, wie das Deutsche geworden ist. Man muss sich vorstellen, dass das, was wir heute als Schriftsprache oder Standardsprache kennen, natürlich auch schon ein gewisses Alter hat, aber die Dialekte sind viel älter. Und vieles aus den Dialekten ist dann auch Teil der Standardsprache geworden. Also bisweilen verwenden wir, wenn wir Hochdeutsch sprechen, auch dialektale Merkmale, ohne dass wir es merken. Das sind dann einfach bestimmte Phänomene, die aus einzelnen Regionen in die Hochsprache eingeflossen sind.
Das heißt, es ist auch ein ganzes Stück Sprachhistorie. Jetzt haben wir vorhin schon die Arbeit an Sprachatlanten angesprochen, die so richtig im 19. Jahrhundert begonnen hat. Heutzutage haben Sie natürlich ganz andere technische Mittel. Wie hat die Digitalisierung Ihre Arbeit verändert?
Ja, also zunächst mal muss man sich vorstellen, unsere Vorgänger, die im 19. Jahrhundert ihre Karten gezeichnet haben, die saßen da teilweise noch bei schlechtem Licht und haben eine Vielzahl an Material zu bewältigen gehabt. Und da hat man Jahrzehnte gebraucht, bis man eine stattliche Zahl an Karten hatte. Das ist heute natürlich anders. Zunächst mal durch die Technik sind wir sehr viel schneller in der Ergebnispräsentation, auch in der Erhebung.
Da nutzen Sie vermutlich auch das Internet zum Datensammeln. Ist das ein Vorteil?
Das ist nicht ohne Schwierigkeit. Also die beste Erhebungsmethode ist für uns immer noch, wenn wir sozusagen ins Feld gehen, also wenn wir in direkten Kontakt mit den Sprecherinnen und Sprechern treten. Das ist natürlich sehr zeitaufwendig, aber da haben wir jetzt den Vorteil, dass wir natürlich viel mobiler sind als die Leute in der Vergangenheit. Und dann betrifft es natürlich die Analysen. Wir haben heute ganz andere Analysetechniken, mit denen wir unseren Zielen näher kommen können, also herauszufinden, wie ist das Deutsche geworden, wie verhält sich das Deutsche im Rahmen der europäischen Sprachen beispielsweise, was sind überhaupt Auffälligkeiten. Da helfen uns dann schon auch die Computer, inzwischen auch mit künstlicher Intelligenz, um da spezifische Muster, sprachliche Muster in den Räumen zu finden.
In den letzten Jahren erleben wir einen Audioboom, einen Podcast-Boom, ein Interesse am gesprochenen Wort. Bemerken Sie das auch, dass verstärkt Interesse an Ihrem Sprachatlas in der Bevölkerung besteht? Denn jeder kann auf Ihrer Internetseite darauf zugreifen, kann sich Hörbeispiele anhören. Das ist wirklich spannend.
Ja, da gibt es ein enorm großes Interesse. Und das hat uns auch ein bisschen überrascht jetzt so im Laufe der Zeit. Vor wenigen Jahren waren die Leute eher an Karten interessiert. Also sie fanden dann bunte Karten ja einfach schön anzusehen. Aber inzwischen stellen wir fest, dass es ein enormes Interesse an Sprachaufnahmen gibt. Und wir reagieren darauf. Unsere wissenschaftlichen Werkzeuge, die sind zu kompliziert manchmal. Und wir müssen die jetzt aufbrechen. Also wir haben jetzt zum Beispiel eine kleine Plattform für Hessen aufgebaut, wo man dann sehr einfach in Hessen sich durchklicken kann, die Sprachaufnahmen dann aus unterschiedlichen Regionen anhören kann. Und das werden wir jetzt so langsam erweitern, bis wir dann den Sprachraum in Deutschland abgedeckt haben.
Sie beobachten den Wandel der Dialekte, der Regionalsprachen in Deutschland. Was ist Ihre Prognose, wenn Sie sozusagen am Mundwerk der Zeit lauschen? Wo geht's hin?
Wenn man sich die Sprachzensus anschaut, also letztlich die Befragung in der Bevölkerung, inwieweit sie noch Dialekt sprechen können, nicht selten beobachtet man dann, dass die ältere Generation sagt, ja klar, wir sprechen noch Dialekt. Die mittlere Generation sagt dann, na, wir sprechen nicht mehr so richtig gut Dialekt. Und die jungen Leute, die sagen dann, ja, natürlich sprechen wir Dialekt. Das heißt, es scheint hier gerade so eine Umwertung stattzufinden, dass man einen anderen Dialektbegriff aufbaut. Und wenn man nicht mehr so richtig viele sprachliche Phänomene zur Verfügung hat, wie das jetzt bei jungen Menschen der Fall ist, wenn sie eben keinen Dialekt mehr primär erworben haben, dann hat man sehr schnell die Auffassung, naja, die paar Merkmale, die jetzt doch regional sind, das ist doch Dialekt. Wir würden das wissenschaftlich vielleicht eher als einen regionalen Akzent beschreiben, aber das Interessante ist, für diese jungen Leute haben diese Sprechweisen auch die Funktionen, die früher der Dialekt hatte, um sich als jemand zu erkennen zu geben, der aus einer bestimmten Gegend kommt. Das ist einfach wichtig, das führt zu solidarisierenden Effekten, ist einfach identitätsstiftend.
Sagt Professor Alfred Lameli, Direktor des Forschungszentrums Deutscher Sprachatlas an der Universität Marburg. Das Bedürfnis nach regionaler Identität scheint zu wachsen. Vielfalt in der Einheit.